Der Sonntag heißt Rogate, betet. Die Predigt als Thema ganz dem Sonntag entsprechend Gebet. Insbesondere geht es um die Fürbitte, aber auch um unsere Bilder von Gott. Wir schauen genau, warum und wie Jesus, wie Moses betet. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich darf heute begrüßen unsere Predigerin, die Frau Frobel. Zuerst dein Name und wo wohnst du?
Okay, also der Vorname ist Tabea, der Nachname Frobel. Ich wohne in Urbach, gar nicht so weit, äußerstes Oberurbach. Bin öfter mal mit dem Fahrrad hier, wenn ich meine Freizeitrunde drehe. Ist wirklich nicht weit weg.
Sehr schön. Jetzt habe ich die nächste Frage. Wie lange bist du bereits Praktikantin?
Das ist eine gemeine Frage, da muss ich nämlich gestehen, ich bin noch gar nicht ganz richtig Prädikantin. Ich bin Prädikantin in Ausbildung und demnächst ist mein letzter Kurs und damit auch Abschluss.
Jetzt habe ich noch die nächste Frage. Wie bist du dazu gekommen und was war deine Motivation, Prädikantin zu werden?
Okay. Also die Idee, dieses Ehrenamt in der Kirche zu machen, die schwelt schon länger in mir. Das hat ein bisschen auch mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie zu tun. Dann gibt es oft ja so verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, dass ich nach jahrelangem, also meine Mitarbeit in der Kirche oder in der Gemeinde war ganz lang Kinderbetreuung, bisschen Musik. Und es läuft irgendwann aus und da war so die Frage, was jetzt? Also ich will irgendwie mich ja engagieren, aber was steckt denn noch in mir? Was kann ich noch abrufen oder vielleicht ganz neu entdecken und entwickeln? Und dann gab es auch so einen Zeitpunkt, wo ich merkte, jetzt oder nie. Jetzt muss ich es, entweder mache ich es jetzt oder ich werde es nie in Angriff nehmen. Wichtig ist mir für mich selber in diesem Amt auch, finde ich ein ganz großer Gewinn, ich muss immer gucken, dass mein Glaube sprachfähig bleibt. Und das will ich auch. Ich möchte das, was in mir ist, was ich glaube, immer auch sagen können. Und dann ist es einfach auch schön, Gottesdienste zu feiern. Und als Prädikant kommt man auch ein bisschen rum. Das ist auch schön, jetzt mal neue Leute zu sehen. Auch ein bisschen variierte Gottesdienstformen hier, da, dort. Sehr bereichernd. Und natürlich ist es hoffentlich auch für unseren Kirchenbezirk ein Gewinn, wenn überall Kürzungen sind, wenn da Menschen sind, die sagen, aber ich könnte mal einspringen.
Okay. Jetzt habe ich noch ganz drei kurze Fragen. Wie sieht deine Familie aus?
Also meine Familie, ein Teil ist sogar hier, könnt ihr angucken hier, mein Mann und mein Sohn. Der Emil ist unser viertes Kind. Nummer 2 ist gestern ausgezogen. Nummer 3 will jetzt nach dem Abitur ins Ausland für ein Jahr. Also das heißt, meine Familie ist total im Wandelgrad und damit auch natürlich die Möglichkeit, andere Dinge zu machen.
Nächste Frage. Hauptberuflich bist du ja nicht Prädikantin, sondern was anderes. Was ist das?
Genau, Prädikantin kann man gar nicht hauptberuflich sein, weil das ja ein Ehrenamt ist. Hauptberuflich, also ja, eigentlich würde ich sagen, ich bin immer noch Mutter- und Familienadministratorin hauptberuflich. Aber ich bin auch mit 50% in Schorndorf im Krankenhaus.
So, jetzt als Krankenschwester, ja.
Genau. Jetzt wollen wir uns dritte wissen, was machst du sonst noch? Was sind deine Hobbys?
Also Radfahren, mein blaues Pferd, mein E-Bike ist einer meiner besten Freunde. Ja, ansonsten lesen. Es gibt gar nicht so viel Freizeit, also ich bin total gern draußen und ich mag es auch, wenn ich, manchmal kombiniere ich auch Dinge, ich gehe ungern ins Fitnessstudio, aber ich gehe oft und dann höre ich mir gute Podcasts an und dann kann ich die auch aufnehmen, wenn mein Körper beschäftigt ist, das mache ich auch noch viel. Und ansonsten immer auch Leute treffen, Zeit verbringen mit anderen Menschen, immer bereichernd.
Sehr schön, ich fand es war toll, dich so hier kennenzulernen. Wirklich schön. So, und wir singen jetzt das nächste Lied, Gott ist gegenwärtig.
Wir sind schon mitten im Gebet und wir beten weiter mit Worten aus Psalm 95 im Wechsel. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils.
Lasst uns bedanken vor seinem Herzlich kommen und mit Psalmen ihn jauchzen.
Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Komm, lasst uns anbeten und dienen und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Herr, du hörender Gott, froh und dankbar komme ich zu dir. Denn alles, was mir durch den Kopf geht, kann ich bei dir abgeben. Du hörst mein Danken, Bitten, Klagen. Oft ist es gar nicht so einfach, Gott, meine Gedanken zu ordnen, meine Gefühle in Worte zu fassen, blind darauf zu vertrauen, dass du mich hörst. Und darum bitte ich dich, lass mich deine Nähe spüren und sieh in mich hinein. Du weißt besser als ich, was ich brauche und was mir gut tut. Nimm meinen Dank an, für den ich keine Worte finde, meine Bitten, die unausgesprochen bleiben, und meine still geweinte Klage. Ich halte mich dir in der Stille hin.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet.
Amen.
Wir hören heute die Schriftlesung aus Johannes 16, die Verse 23b bis 28 und 33. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bittet, werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sein. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
Thank you.
Kennen Sie den? Ein Missionar wird in der Wüste von Löwen umzingelt. Es gibt kein Entkommen. Er fleht: Lieber Gott, mach, dass diese Löwen sich wie Christen verhalten. Als er wieder aufblickt, sieht er, wie die Löwen ihre Pfoten zusammenlegen und beten: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Heute geht's, wer hätte es gedacht, am Sonntag Rogate ums Gebet. Ganz besonders um den Aspekt der Fürbitte. Und ich finde, der Witz bringt uns schon auf eine ganz gute Spur. Zwei Fragen stellen sich da mir gleich. Funktioniert Gebet eigentlich? Passiert da wirklich was, wenn ich für ein berechtigtes Anliegen bitte? Oder ist Gebet wie eine Übung und ich könnte Yoga machen in der gleichen Zeit oder Atemübungen und es wäre eigentlich genauso? Und die zweite Frage, wenn es funktioniert, ja wie denn? Wie macht man es denn richtig? Würden wir das eigentlich wollen, dass Gott, wie in dem Witz, so eine Art Wunscherfüllermaschine ist, bei der es nur darauf ankommt, den richtigen Spruch zu sagen? Der Missionar hat leider falsch formuliert und der Schuss ging nach hinten los, dumm gelaufen. Gott wird in diesem Witz ziemlich kaltherzig dargestellt, wenn man es nicht gerade aus Löwenperspektive betrachtet. Unser heutiger Predigttext redet ganz anders von Gott. Er steht im 2. Mosebuch. Zuvor wurde erzählt, wie Mose gerade von Gott die Gesetzestafeln empfangen hat mit den Geboten. Und während seiner Abwesenheit hat das Volk sich einen Ersatzgott geschaffen, das berühmte goldene Kalb, und dann ein Opferfest gefeiert. Wenn Sie das schon als Zumutung finden, dass man mit einem Witz über Gott redet, dann halten Sie sich fest, weil wie in diesem Text von Gott geredet wird, das empfand ich echt auch als Zumutung. Hören Sie mal, wie Gott reagiert. Ich lese aus 2. Mose 32. Der Herr sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarkes Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Hand und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen wirst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak, Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Hier ist Gott nicht kaltherzig, hier ist Gott heißblütig. Bisher war er in dieser Geschichte der souveräne Gott, der Allmächtige. Einen Schlag nach dem anderen hat er dem Pharao versetzt und das Volk mit einer mächtigen Befreiungstat aus der Sklaverei geführt.
Aber hier wird er ganz menschlich geschildert, erregbar, zornig, feurig. Was macht ihn denn so wütend? Ich stelle mir das so vor. Diejenigen, die ich am meisten liebe, das sind oft auch diejenigen, die mich am meisten auf die Palme bringen können. Ich kann in der Zeitung lesen, dass Leute sich schlecht oder dumm verhalten oder im Fernseher oder auf Videos mir das angucken. Das hat ja auch einen Unterhaltungswert, wie blöd manche Leute sind quasi. Und dann schüttel ich den Kopf, manchmal lacht man sogar drüber. Manchmal erschüttert es einen so ein bisschen, aber so, man ist vielleicht ein bisschen mitbetroffen. Aber so richtig in Rage bringt es einen, bringt es mich. Wenn sich eins meiner Kinder durch eine blöde Aktion in Gefahr bringt und seine Zukunft zu ruinieren droht, dann lässt es mich nicht mehr kalt. Dann gibt es auch nichts mehr zu lachen. Dann werde ich feurig und engagiert und zornig und möglicherweise drohe ich Strafen an, die ich niemals durchführen würde in meiner Fassungslosigkeit. Und dann brauche ich jemand, der mich emotional wieder runterholt, bevor ich vielleicht sogar, ich schmeiße das alles hin, ist eigentlich alles umsonst, was wir ihnen beigebracht haben. Bei uns zu Hause ist in dieser Hinsicht mein Mann oft der kühlere Kopf und dann ist es gut, wenn man einen Gegenpol hat und manchmal ist es auch umgedreht, dann muss ich ihn wieder erden. Gott hat sich mächtig engagiert für sein Volk. Er hat gekämpft für seine Freiheit und jetzt muss er zusehen, wie das Volk auf diese Freiheit pfeift und sich in eine neue Abhängigkeit begibt. Es hängt sein Herz an einen selbstgeschaffenen materiellen Gott. Und so sehr Gottes Herz für uns brennt, so wütend mag er auch sein, wenn wir uns auf Abwege begeben, wenn wir unsere Lebensprioritäten falsch setzen und damit uns selbst und anderen schaden. Das Alte und das Neue Testament erzählen von einem Gott mit Herz. Sie erzählen von einem Gott, der, so sagt es Martin Luther, wie ein glühender Backofen voller Liebe ist. Und ich glaube nicht, dass dieser Text hier eine Ausnahme davon bildet. Vielleicht sehen Sie, je nach religiösem Werdegang und Prägung hier zuerst, einen strafenden Gott. Aber ich denke, diese Bibelstelle, die will uns vor allem den leidenschaftlichen Gott ans Herz legen. Ein Gott, der nicht zusehen möchte, wie sich seine Menschen ins Unglück stürzen. Nebenbemerkung. Wenn ich sehe, wie viel Unrecht auf der Welt geschieht, weil Menschen sich an falsche Götter halten, nennen sie Geld oder Macht oder Image, und wie sie damit auch andere ins Unglück reiten, dann bin ich manchmal auch froh, dass ich mir einen zornigen Gott vorstellen darf, der nicht wegsieht und kühl bleibt. Gott ist nicht kaltherzig, nicht abstrakt und nicht ausschließlich allmächtig. Gott zeigt sich hier regelrecht bedürftig nach einem menschlichen Gegenüber, nach jemand, der ihn wieder erdet. Er fragt Mose um Erlaubnis für sein schreckliches Vorhaben. Er gibt ihm eigentlich eine Steilvorlage zu widersprechen und ihn zu besänftigen. Sie erinnern sich an die Einstiegsfrage, bringt Beten was? Und dahinter steht ja auch die Frage, wenn Gott allmächtig ist und eh macht, was er will, was nützt denn dann mein Gebet? Oder wenn es stimmt, dass Gott mit sich reden lässt und seine Meinung ändert, warum erleben wir das so selten? Und diese Spannung ist wirklich schwer zu ertragen und ich kann sie auch heute früh nicht auflösen. Aber hier könnte der Hauch einer Antwort liegen. Gott gibt seine Allmacht bewusst ab. Er trägt die Widersprüchlichkeit der Menschen und erhofft ihre Einmischung füreinander. Es fällt uns schwer, so von Gott zu denken. Denn Allmacht und Bedürftigkeit, es passt nicht zueinander. Allerdings ist es genau das, was wir feiern an Weihnachten und an Karfreitag. Einen in Windeln gewickelten Gott. Was kann denn bedürftiger sein als ein Baby? Einen in Todesnot geratenen Gott, der schreit, mich dürstet. Und in all dem, in seiner Allmacht und in seiner Bedürftigkeit, bleibt Gott trotzdem für uns unverfügbar. Das hat jeder schon erlebt, dass sein Gebet scheinbar nicht erhört wurde. Und die Gefahr ist dann groß, dieser Unverfügbarkeit Gottes zu entfliehen. Aus Angst vor Enttäuschung zum Beispiel oder weil wir es mit unserer Logik nicht begreifen können, hören wir vielleicht auf zu beten. Es ist leichter, sein Herz an verfügbare Gewissheiten zu hängen. Genug Geld zum Beispiel bietet in ganz vielen Bereichen Sicherheit. Die richtigen Kontakte zu haben, das kann im Leben viele Chancen eröffnen. Richtige Ernährung verspricht uns langes Leben und Gesundheit. Nichts davon ist verkehrt, was ich sage. Und trotzdem kann alles zum Tanz ums goldene Kalb werden. Heute Morgen aber fordert uns dieser Bibeltext heraus mit der Frage, wie steht es um unser Vertrauen auf den lebendigen Gott? Wird etwas sichtbar davon, in dem, wie wir beten? Schauen wir mal, wie Mose das macht. Sein Gebet hier hört sich an wie das leidenschaftliche Plädoyer eines Anwalts vor Gericht. Es erinnert an Szenen aus Hollywood-Filmen, in denen die Verteidigung in einem scheinbar aussichtslosen Fall die Jury überzeugt, Gnade walten zu lassen. Mose ist der Anwalt seines Volkes. Ausgerechnet er, der Stotterer, springt für das Volk in die Bresche, das ihn gerade noch zusammen mit seinem Bruder Aaron so bitter enttäuscht hat. Und trotzdem steht er für dieses Volk ein. Sein Gebet ist nicht eine einfache Fürbitte, sondern eine beherzte Rede. Mose bettelt nicht devot und unterwürfig, er redet mit Gott Tacheles. Er erinnert Gott an sich selbst, zunächst an seinen Stolz. Du hast dieses Volk doch eigenhändig aus Ägypten geführt. Soll das etwa umsonst gewesen sein? Er erinnert ihn daran, dass er Gott ist. Es wäre seiner unwürdig, das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten zu führen, sich als starker Gott gegenüber den Feinden zu erweisen, nur um das Volk dann selbst zu vernichten. Mose weist Gott sogar darauf hin, dass er in Ägypten einen Imageschaden erleiden könnte, wenn das bekannt würde. Mose erinnert Gott an sich selbst, an seine Versprechen, an die Erzväter, an seine Treue, ja, auch an seine Liebe. Schau, was dein Volk tut, so sagt Gott anfangs zu Mose, und das kennen sie. Dein Sohn hat bei Nachbars die Scheibe eingeschossen, so sagen wir das auch gern, wenn wir mit dem Partner vom Fehlverhalten unserer Kinder sprechen. Also meiner ist der, der die Einser schreibt. Aber dein Sohn. Aber Mose gibt es du zurück. Er lässt es ihm nicht durchgehen. Es ist dein Volk, das du mit starker Hand aus Ägypten geführt hast. Du hast es den Erzvätern versprochen, es ins gelobte Land zu führen. Letztendlich sagt Mose zu Gott, du bist doch unser Gott. Du hast es uns versprochen. Zeig es uns jetzt auch. Wenn jemand außer sich ist, so sagen wir das auch, jemand ist außer sich, so wie Gott hier, wie hilft man ihm dann am besten? Indem man ihn wieder zu sich selbst zurückbringt. Und so macht Mose das hier. Er stellt Gott seine Verheißungen selber vor Augen. Luther sagt, in der Krise soll man Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben. Gebet darf leidenschaftlich sein. Hauen Sie Gott seine Verheißungen um die Ohren. Fordern Sie ihn heraus. Und dann, so sagt die Geschichte eindeutig, ist Beten nicht umsonst. Der letzte Vers heißt, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Gott lässt sich erreichen, erweichen. Gott lässt sein Herz bewegen und hebt das Urteil auf. Und es geht eigentlich, wenn man mal so in die Dramatik dieses Textes eingetaucht ist, überraschend schnell. Man hätte noch gar nicht mitgerechnet. Es scheint für Gott kein langer Weg gewesen zu sein, wieder dahin zu kommen. Bringt Beten was? Da, wo wir leiden, in und an unserem Leben, am Elend von Menschen in unserer Umgebung, aber auch leiden, weil das ja tatsächlich geschieht in unserer Welt, dass Völker vernichtet werden. Da dürfen wir wissen, Gott leidet mit, er empört sich mit uns und er will unbedingt, dass wir mit ihm ins Gespräch gehen, ihm seine eigenen Verheißungen die Ohren reiben, ihn zum Eingreifen überreden. Gottes Herz schlägt für uns, damit unser Herz auch für andere schlagen kann. Die Bitte für andere Menschen und Völker bewahrt uns davor, beim Beten nur um uns selber zu kreisen. Viele Menschen und Völker brauchen auch heute so ein beherztes Plädoyer wie das von Mose. Und vielleicht haben sie auch selber schon davon profitiert, dass andere für sie vor Leidenschaft gebetet haben. Das wäre mal interessant, sich da auszutauschen. Ich kann Ihnen heute nicht versprechen, dass jedes Ihrer Gebete ab jetzt schnell sichtbare Veränderung bewirkt, auch dann, wenn Sie Mose ähnlicher beten. Aber ich kann Ihnen zusagen, weil es Gottes Wort ist und Gottes Versprechen, dass Ihr Gebet nicht umsonst ist. Dass Sie Teil sind von Gottes Geschichte in und mit dieser Welt und dass Sie, wenn Sie mit Leidenschaft ins Gebet gehen, mitbauen am Reich Gottes und deshalb Rogate betet. Amen. Wir singen nach diesem schwer verdaulichen Bibeltext ein schweres Lied. Und man hat mich gewarnt, in Middelsbach singen wir Lieder, die man nicht so gut singen kann, lieber nicht. Aber ich glaube, es tut uns gut, auch mal in so eine Melodie einzutauchen, in so einen Text. Und wenn der Gesang nicht so kräftig ist, ist es auch nicht schlimm. Singen Sie es mit mir.
Wir beten. Vater im Himmel, da stehen wir nun an diesem Sonntag und wissen nicht mehr, als dir selbst deine Gnade vorzuhalten. Wir bitten flehentlich, dass du dich zu erkennen gibst als der Erlöser Israels. Du siehst, wie viele Sünden geschehen auf beiden Seiten des Krieges im Gaza. Und auf beiden Seiten treffen die Folgen des Unrechts die, die es am wenigsten verdient haben, am härtesten. Sei gnädig, oh Gott, greif ein, wende die Dinge zum Guten, zum Frieden. Es ist schrecklich zu sehen, wie auch anderswo auf der Welt Völker leiden, weil ihre Machthaber nicht genug kriegen können von der Macht. Wie sehr muss auch dich das schmerzen, du großer Menschenfreund, du Freund der Witwen und Waisen. Wehre dem Unrecht. Auch ein Pharao war dir nicht zu groß. Lass uns etwas sehen von deiner Macht. Wie viele Menschen um uns herum und manchmal sogar leise Stimmen des Zweifels in uns sagen, wenn es einen guten Gott gibt, wie kann er das zulassen? Du stehst doch auf der Seite der Schwachen, der Mühseligen und Beladenen. Zeige dich, Gott. Sei gnädig, greif ein. Wir bringen dir die Menschen, die wir lieben, die unverschuldet oder sehenden Auges ins Unglück gehen, die getroffen sind von schlimmen Krankheiten und existenziellen Nöten. Wir hören nicht auf zu hoffen, dass du ihrem Schicksal eine Wende gibst. Wir bitten dich für uns selbst. So oft auf der Suche nach Sicherheit und nach unserem eigenen Wohlergehen, immer auch in Gefahr, ein goldenes Kalb zu umtanzen. Lass uns nie vergessen, du hast uns beim Namen gerufen. Dein sind wir. Von dir kommt uns Glück und Hilfe. Du willst, dass wir füreinander einstehen, vor dir und in unserem Tun. Sei gnädig, wo wir zu sehr um uns selbst kreisen und uns zu wenig einmischen. Gib uns die Kraft, es anders zu machen. Gemeinsam beten wir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir singen das Lied, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.
Thank you.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem Gottesdienst beteiligt waren und mitgestaltet und dabei waren. Herzlichen Dank. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag, 28. April, für das Weltmissionsopferprojekt Sauberes Trinkwasser in Nigeria hat 301,70 Euro ergeben. Herzlichen Dank. Die heutige Kollekte ist für besondere gesamtkirchliche Aufgaben innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland vorgesehen. Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs. Krieg, Not, Verfolgung und Perspektivlosigkeit zwingen Menschen zur Flucht. Insbesondere an den EU-Außengrenzen sind sie schutzlos, bedrückenden Umständen ausgeliefert. Staaten verweigern Hilfe, brechen sogar geltendes Recht, um Geflüchtete abzuwehren oder zu inhaftieren. Diese Not droht aus dem Blick zu geraten. Mit ihrem Opfer unterstützen sie Projekte, die konkret geflüchteten Menschen helfen, sowie Projekte zur Friedensbildung. In Psalm 34, Vers 15 heißt es, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jag ihm nach. Gott segne ihr Gaben. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof. Dann möchte ich einladen zu den Gottesdiensten am Christi Himmelfahrt. Am 9. Mai, kommenden Donnerstag, feiern wir um 10 Uhr einen zentralen Gottesdienst in der Friedenskirche Bulbronn mit Diakon Richard Malsch. Hier in Miedelsbach ist wieder am kommenden Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Faut. Dann trifft sich der Kirchengemeinderat am kommenden Dienstag, 20 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung. Gäste sind dazu auch herzlich willkommen. Und dann möchte ich jetzt nur anschließend einladen zum Ständerling, zum Verweilen, zum ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Dann singen wir noch ein letztes Lied. Das heißt, ich hang und bleib auch hangen.
Die orthodoxen Christen feiern heute Ostern und wir sind auch noch in der nachösterlichen Zeit, deshalb, ich dachte, das passt halt noch. Jetzt gehen sie in diesen Sonntag unter dem Segen Gottes des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.